gehen, damit wir dann doch so um halb beenden könnten. Vielleicht möchten jene, die nicht an der Diskussion teilnehmen, jetzt den Saal verlassen. Ja, stellen Sie einfach schon einmal die erste Frage. Ganz, ja, einfach hingehen zum Mikrofon und sprechen. Sie brauchen also nichts zu tun. Ganz nahe hin.
Herr Professor Tolle, ist er denn da?
Ja, aber sprechen Sie.
Es geht eben um die Frage, wenn jetzt bei so einem Klartraum begleitet wird von einem Psychotherapeuten, dann halte ich das für einen guten Weg. Aber jetzt kriegen wir hier die Anweisung, das selbst zu versuchen und haben entweder keinen Psychotherapeuten oder nur, was es ja leider auch gibt, einen unzulänglichen zur Verfügung. Ergeben sich daraus nicht Gefahren?
Ja, bitte, Professor Torrey.
Ich habe eine große Bitte, können Sie die Frage noch mal stellen? Also ich bin von ziemlich vielen unten jetzt gerade angesprochen
worden. Sie haben Ihre Patienten begleitet bei Ihren Klarträumen, haben darüber geredet. Wenn jetzt aber jemand hier aus dem Saal das jetzt versucht, fern von jedem Psychotherapeuten oder auch bei einem Unzulänglichen, die es ja leider auch gibt, ergeben sich daraus nicht Gefahren?
Es haben sich bisher keine Gefahren ergeben und ich muss sagen, ich habe keine Patienten, ich bin kein Psychotherapeut und habe also Antworten von Kindern, von alten Leuten, also quer durch den Garten, will ich es mal ein bisschen salopp ausdrücken, und habe immer nur Positives gehört bisher. Und wenn Leute wirklich mit ihren Problemen nicht fertig werden, mit ihren eigenen, dann schicke ich sie immer zum Psychotherapeuten. Und der begleitet sie dann. Aber ich schreibe hauptsächlich nur über Selbstheilung und Selbstwachstum. Ich könnte nur noch als Schlusssatz sagen, vielleicht, wenn ich die Kräfte sammle, komme ich zur schöpferischen Freiheit. Der Begriff steht ja in meinem Titel, den habe ich nicht erwähnt, aber implizit war das ja drin enthalten in meinem Vortrag. Das noch als Ergänzung.
Ja, ich möchte hier nur, wenn Sie hier die Literatur ansehen, ich lasse das noch bei einer Frage, dann möchten wir das Gerät ausschalten. Bitte, ja, und dann bitte. Wir haben
Professor Tolle, Sie haben hervorragend den Unterschied der verschiedenen Bewusstseinslagen herausgearbeitet. Ich frage Sie jetzt eine sehr ernste und eine sehr konkrete Frage. Ist es möglich, dass ein ganzer Berufsstand, ich meine den Berufsstand des Apothekers, schläft oder im Wachzustand ist, weil er die konkreten Folgen nicht mehr sieht, die durch seine Hände gehen? Es ist heute fast kein Unterschied mehr festzustellen, ob ein Apotheker ein Aspirin, Traubenzucker oder Tetragenon oder RU486 abgibt. Das ist eine so veränderte Bewusstseinslage, die außergewöhnlich ist und die es noch nie gegeben hat, seit es Pharmazie gibt. Wie ist das möglich?
Ich meine, nicht nur die Apotheker schlafen, sondern viel mehr Menschen schlafen. Und das habe ich in einem Aufsatz, der in dem Heft steht, auch begründet und habe ja auch gestern darüber gesprochen, dass ich meine, dass wir im physiologischen Wachzustand eigentlich nicht so wach sind, wie wir sein könnten, um die Aufgaben für unsere Mit- und Umwelt zu bewältigen. Wir schlafen, ich zitiere jetzt einen Dichter, in gleichen hässlichen Käfern, die an glattes Rohr emporklimmen, um möglichst als erster oben anzukommen und nur hineinzufallen.
Sie natürlich gravierend. Bei diesem Berufsstand ist es gravierend, weil der Apotheker vom Staat zum akademischen Roboter degradiert worden ist. Er muss auf Rezept etwas abgeben. Der Arzt kann es verweigern. Es müsste hier eine unerhörte Aufklärung geben.
Ich kenne genügend Ärzte und ich meine auch Ärzte sind, wie wir sagen, Roboter, Marionetten und Automaten. Sie sind nicht das, was sie sein könnten. Und unser Ziel ist nicht so sehr die Klarheit im Traum, sondern das ist nur der Zwischenweg, sondern die Klarheit im Wachzustand, wo wobei ich dort auch verschiedene Klarheitsaspekte unterscheiden würde. Ich habe nur ein paar genannt, das ist eigentlich viel differenzierter. Also ich will mich nicht auf einen Berufsstand jetzt spezialisieren, auf den Apotheker, sondern sagen, Wachsein ist alles, aber die meisten schlafen, sind Roboter, Marionetten.
Wir bitten, in Ihre zukünftige in den Apotheker besonders mit einzubeziehen. Das ist nämlich weltweit jetzt so katastrophal, dass diese Bewusstseinslage sich völlig eingeschläfert hat.
Ja, ich könnte als Psychologe sagen, da kenne ich mich vielleicht ein bisschen besser aus, die haben nichts anderes betrieben als die Lehre von der Ausklammerung der Psychologie oder der Psyche. Also viele.
Ja, Dr. Hassler.
Ich danke Herrn Thomas von Berlin über seine religiös gesprochenen christlichen Worte. Vor etwa 15, 20 Jahren habe ich mit Professor Schulz gesprochen. Er hat mir das autogene Training beigebracht. Ich sagte, ich glaube, dass die aufrichtigen Erzählungen des russischen Pilgers mit dem Herzensgebet, da hat ja der Nestor, der Beginner von Imago Mundi, Professor Gebhard Frey, das Vorwort geschrieben, das heißt Gebet, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn man das effektiv 100 oder einige 100 Mal meditiert und sagt, dann gibt das etwas Ähnliches wie beim autogenen Training. Er wollte das nicht wahrhaben, aber ich bin jetzt überzeugt, jetzt wird die rechte Hirnhälfte dadurch angeregt, kommt in Dominanz und wir kommen irgendwie in die Nähe von diesem Jesus Christus. Und ich sage das manchmal, ich bin Arzt, ich sage das gelegentlich Patienten. Und die Ohren haben, die können das hören. Und von diesem kleinen Medikament haben viele große Vorteile gehabt. Das wollte ich sagen.
Danke freundlich für die Frage. Ich kenne die Ansicht von Herrn Schulz über das Herzensgebet recht genau, denn wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ich habe auch in seinem Namen darüber veröffentlicht. Er wollte die Grenzen sehr klar gezogen wissen und sagte, wir müssten, wörtliches Zitat, das er aus Vorträgen und auch schriftlichen Äußerungen, die er oft getan hat, wir müssen sehr genau wissen, wo der Bindestrich steht. Mein Vater war Theologieprofessor und Seelsorger und hatte es zu tun mit der Seelenheil-Kunde. Ich bin Psychotherapeut geworden und habe es zu tun mit der Seelen-Heilkunde. Die Bereiche müssen sich nicht widersprechen. Sie können sich besonders fruchtbar ergänzen. Das war seine Ansicht, wie auch meine. Wir müssen wissen, wo wir dabei stehen. Und das Herzensgebet, um darauf konkret zu sprechen zu kommen, ist in der Tat durch seine Wiederholung und durch die persönliche innere demütige Haltung des Betenden geeignet, auch gerade bei längerem Üben einen Zustand hervorzurufen, dessen Folgen die gleichen sein können wie die beim autogenen Training. Und es ist jetzt nicht mit wenigen Worten leicht zu sagen, wie beim einzelnen Menschen zwischen diesen Bereichen dann kein Widerspruch zu entstehen braucht, kein Widerspruch, wohl aber bitte Klarheit, von welcher Seite wir den Zugang suchen und finden, ob vom geistlichen Bereich des Gebetes oder vom innerweltlichen Bereich der Hypnose oder der Selbsthypnose des autogenen Trainings. Darauf bezog sich meine Bemerkung, Sie, so schrieb mir Schulz, werden nie was anderes erleben. Wir können auf beiden Wegen zu den innersten Empfindungen kommen. Und die liegen, sein Bereich waren ja nicht die Hemisphären, die erst in den letzten Jahren in den Bereich der Forschungen gekommen sind, so dass wir nur rückschließend sagen können, das muss dann die rechte Hirnhälfte beteiligt sein.
Ja, bitte.
Sie hat gestern davon gesprochen, dass eine Dissertation über den Klartraum geschrieben worden sei. Ist diese Dissertation veröffentlicht? Kann man sie beziehen? Können Sie uns darüber bitte etwas sagen?
Die Dissertation ist schon zu Ende geschrieben, wird aber noch etwas verbessert. Der Betreffende ist noch nicht Doktor, weil er noch nicht die mündliche Prüfung hinter sich hat. Man müsste sich an ihn selbst wenden und seine Adresse ist, kann ich Ihnen geben, ist Diplompsychologe Jack Reis, Frankfurt, Uhlandstraße 48. Stimmt das? Frau Samanski, Sie haben die Adresse.
Ja.
Da ist ein Aufsatz drin. Stimmt.
Die nächste Frage, bitte.
Ja, ich möchte kurz noch auf das erste Argument hier zurückkommen. Die Apotheker wurden angegriffen. Ich bin einer von denen, die diese Apotheker lenken, nämlich Arzt, der immer unter anderem sind die Ärzte für die vielen Benzodiazepin-Verordnungen verantwortlich, die die Menschen am Träumen hindern. Wir haben inzwischen ein Viertel der Bevölkerung, die süchtig ist aufgrund dieser Medikamente. Insofern wollte ich nur ergänzen, dass die Ärzte wahrscheinlich mehr verantwortlich sind als die Apotheker für diesen Zustand. Das hatten Sie auch gesagt. Meine Frage war aber eine ganz andere. Ich leite zurzeit die Sterbeforschung in Deutschland im Rahmen der International Association of Near-Death Studies und erlebe immer wieder, dass die Menschen, die klinisch tot waren, ihr Out-of-Body nicht als Traum erleben, sondern sagen, sie haben Gegenstände im Nebenraum oder auch im Raum selbst, wo sie auf Intensivstationen lagen, direkt beweiskräftig sehen können, und zwar Dinge, die sie vorher nicht gespeichert hatten, die also keine Introjekte waren. Und meine Frage ist an Sie, gehen Sie davon aus, dass es auch möglich ist, einen Out-of-Body im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, sprich die altkulturellen Vorstellungen der Seelenwanderung oder im Traum oder im Schlaf, das Verlassen des Körpers nicht nur als Gehirnprodukt oder als Leistung des Bewusstseins, sondern als wirkliches Faktum, sprich mit Möglichkeiten auch dann irgendetwas zu beweisen, was im Nebenraum passiert, was sehr viele klinisch Tote eben tun.
Ja, wenn man die Literatur sich ansieht, geschehen also solche paranormalen Phänomene nicht häufiger als in sonstigen Zuständen. Ob man ein außerkörperliches Erlebnis hat oder nicht, das hat speziell also Susan Blackmore in ihrem Buch, das Sie wahrscheinlich kennen, festgestellt. Es gibt die zwei großen Gruppen, die einen sagen, es verlässt nichts. Jetzt muss ich aber differenzieren, sie differenziert nicht genau. Nichts den physischen Organismus, aber es verlässt etwas das Körper-Ich. Und ich würde sagen, es verlässt nichts den physiologischen Organismus. Es können aber trotzdem Informationen eventuell schon vorhanden sein im Organismus, wenn man sich ein Weltbild vorstellt, wie sich zum Beispiel David Bohm vorstellt oder Pribram, die ich gestern genannt habe. Aber es gibt viel differenziertere physikalische Weltbilder, in denen das möglich ist, dass ich über Informationen, die zeitlich, räumlich entfernt sind, also über zeitlich, räumlich entfernte Orte habe, dass die aber schon in mir enthalten sind, implizit, und dass die in solchen Zuständen dann explizit werden. Wir selbst haben auch solche Erlebnisse gehabt, die habe ich aber nicht hier erwähnt.
Ich meine, das ist eine Theorie, ne? Die andere von diesen Klienten, die ich ersehe, es gibt inzwischen vielleicht 8 Millionen Amerikaner, die ihren Körper während des klinischen Todes verlassen konnten, die berichten eben Dinge, die man normalerweise nur mit dem Sinnesorgan sehen kann, im Nebenraum zum Beispiel. Und da gibt es auch die andere Möglichkeit, die muss man wahrscheinlich gleichwertig setzen, dass die wirklich den Körper verlassen haben und im Nebenraum waren und in den Körper zurückkehren.
Ja, aber meistens sind die Ergebnisse erfolglos. Der Charles Tart, Bewusstseinsforscher, der das ja genau untersucht hat, und die berühmten Astralreisenden, Robert Monroe, der Mann mit den zwei Leben, das kennen Sie wahrscheinlich, das Buch, und es war vollkommen erfolglos.
Labor,
er hat einmal Erfolg gehabt, aber das kann auf Zufall beruhen.
Stimmt, ja.
Jedenfalls ist das ein Phänomen. Es gibt paranormale Phänomene, also würde ich akzeptieren, die haben aber nicht unbedingt was mit den Zuständen zu tun, weil die genauso häufig in anderen Zuständen auftreten.
Richtig, ja.
Okay. Ja. Gut. Die nächste Frage.
Ich habe eine Frage an den gleiche Adresse. Gibt es langfristige Erfahrungen mit Depressiven? Es ist ja anzunehmen, dass die im Klartraum Erlebnisse schlimmer Art haben, die vielleicht für sie erschreckend oder sogar schockbringend sind.
Ja, also bei Depressiven oder bei Leuten, die schwere Krisen geraten, sei die Depression jetzt psychogener Art meistens, die begegnen häufig dem Tod. Und der Tod entpuppt sich immer als Helferfigur, als führende Figur. Der Tod kann auch bildlich dargestellt sein als ein Totenkopfgebäude. Wenn man dann durchgeht durch das Gebäude, erscheint ein lichter Berg zum Beispiel. Der Tod kann als Person auftreten. Er nennt sich zum Beispiel dann, wenn man fragt, wer bist du, der Sensor, ich zitiere im Traum, und der sagt, was sind deine Probleme angesichts des Todes? Und man über die Begegnung mit dem Tod kommt man häufig über schwere Krisen hinweg. Wir leben jetzt in einer, naja, das würde zu weit führen. Aber das beantwortet ja Ihre Frage, glaube ich.
Ja, ich habe so einen Fall gehabt, wo sich so eine Figur als Doktor hinüber bezeichnete.
Ja.
Und es ist also trotzdem eine schrittweise, ein schrittweiser Aufstieg dann möglich gewesen. Ich bedanke mich.
Ja, Dr. Gottwald.
Professor Tholey, ich habe eine Frage bezüglich des Symbolerlebens im Klarträumen. Welche Erfahrungen haben Sie über das, was Sie an Personen- und Tiererfahrungen berichtet haben, mit dem Erleben von Symbolen und speziell mit der Kultur oder kulturellen oder religiösen Sozialisierung der Personen, mit denen Sie Ihre Forschung betreiben, hinsichtlich deren Symbolerleben?
Also wir deuten fast alle Symbole persönlich. Und die kulturelle Allgemeinheit der Symbole deuten wir so, dass in vielen unterschiedlichen Kulturen ähnliche Probleme auftauchen. Es gibt also die Archetypentheorie von Jung, die lehnen wir aus verschiedenen Gründen, zwar aus experimentalpsychologischen Gründen, ab. Wenn das Ihre Frage etwas berührt, aber ich müsste jetzt lange ausholen, um Ihre Frage wirklich eingehend zu beantworten. Und die Symbolik ist in meinen bisherigen Schriften nur kurz berührt, Exkurs über Symbolik. Und in meinem Buch, das ich schreibe, wird die Symbolik ausführlich behandelt.
Ja,
also in einem wissenschaftlichen Buch. Das andere ist ja populärwissenschaftlich.
Ja. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Professor Tholey. Sie haben im Zusammenhang mit dem Thema Umgang mit feindlichen Traumgestalten auch Kilton Stewart erwähnt und die Senoi und seine Auslassung über die Senoi als Unterstellung angesehen. Als Traumforscher hat mich diese Frage auch sehr berührt und ich habe deswegen vor einigen Monaten die Senoi mit einem sprachkundigen Hindu-Führer in Malaysia besucht, im Urwald. Tatsache ist, die Traumkultur der Senoi hat bestanden. Mit dem Einzug der christlichen Missionare ist diese Traumkultur allerdings stark verwildert. Sie besteht aber noch und gerade der Kampf mit feindlichen Traumgestalten hat zu einer ungeheuren Aggressionsentladung geführt, sodass die Senoi als die wirklich friedlichste Sozietät angesehen werden können. Es werden heute auch noch dort im Familienkreis Träume behandelt, Träume besprochen und das Handeln der Senoi richtet sich nach den morgendlichen Traumgesprächen in der Tageswirklichkeit aus. Also es ist an dem, das vielleicht nur zur Richtigstellung, dass Kilton Stewart nicht alleine geträumt hat.
Es ist Folgendes, also ich habe das nicht direkt in Abrede gestellt, sondern gesagt, dass Zweifel daran besteht und Zweifel an bestimmten Techniken nur der Senoi, an den aggressiven Techniken. Es waren andere Leute da, ja, Susanne Kramer zum Beispiel, die berichtet hat, die Kultur besteht auch. Deswegen haben wir in unserem Buch geschrieben, also in der Fußnote, dort ist vieles umstritten. Uns ist das übrigens egal, ob sie bestanden hat oder nicht, weil wir wissen, was wirkt, also durch unsere Experimente.
Ja, bitte, nächste Frage.
Ja, Herr Tholey. Bitte, was ist eine Vision und in welchem Bezug steht sie zum Klartraum?
Wir haben keine Untersuchung mit Visionen gemacht. Wir haben aber zum Beispiel Untersuchungen gemacht mit anderen außergewöhnlichen Zuständen, wo wir vom Wachzustand über Spiegeltechniken in außerkörperliche Zustände kamen. Und dann haben wir dasselbe gemacht, was wir im Klartraum untersucht haben. Wache ich auf aus diesem Zustand oder wird der Zustand beendet, wenn ich etwas fixiere? Wir haben dann festgestellt, Ich wache auch dann auf. Wir haben andere Versuche gemacht. Kann ich Licht andrehen? Das konnte man nicht im Klartraum. Das Licht geht nicht plötzlich an. Und das ist in den Zuständen auch nicht geschehen. Man müsste dann wissen, also wie es bei Visionen wäre. Also man müsste dann, wenn man Vision unter Kontrolle bekäme, mal untersuchen, ob man bei Visionen durch Fixation auch den Zustand beendet, dann würde diese funktionelle Gleichheit, man müsste mehrere Tests durchführen, auf ähnliche Zustände hinweisen. Beweisen lässt sich es nicht. Also denken vielleicht an die Vision von Paulus oder ich weiß nicht, an was Sie denken.
Ja, bitte. Ganz.
Ich habe eine Frage und zwar folgende an Herrn Dr. Thomas. Inwiefern kann man Ungeborene durch Hypnose erreichen, das heißt nicht nur die Mutter, sondern das Ungeborene, auch durch Meditation zum Beispiel? Werden solche Versuche bei uns überhaupt gestartet?
Wir können nach meinem Wissen, also mir sind keine Arbeiten bekannt, dass man Ungeborene noch beeinflussen könnte, dass grundsätzlich Erinnerungen bis in die Zeit vor der Geburt, nach meiner Überzeugung nicht in frühere Leben, dass man aber Kinder oder Erinnerungen erreichen kann später, die bis in den Mutterleib zurückreichen kann, praktisch keine visuellen Erinnerungen, wohl aber Geräusche, Tastempfindungen und auch Affekte können nacherlebt und berichtet werden. Also die Hypnose bringt nach vielen Mühen, das ist kein leichtes Unterfangen, wohl Erinnerungen an die pränatale Zeit, aber keine Verbindungen zu dieser Zeit. So weit reichen meine Kenntnisse. Sie wissen, dass das ein relativ neues und junges Forschungsgebiet ist.
Im Klartext, es besteht überhaupt keine Praxis, hypnotisch Ungeborene zu beeinflussen oder überhaupt zu erreichen, zum Beispiel auch durch Meditation auf dieses Kind.
Da habe ich das eine Wort nicht verstanden, Autosuggestion.
Wenn Sie näher zum Mikrofon hin.
Es geht nicht so, ja, jetzt ist es da. Also die Frage ist nochmal wiederholt. Es gibt keine Praxis, in der man versucht, durch Hypnose zum Beispiel dieses Kind zu erreichen und eine Geburt zu erleichtern. Das heißt, dieses Kind zum Beispiel auf den Geburtsweg zu locken, um es mal ganz einfach auszudrücken, zum Beispiel.
Solche Möglichkeiten gibt es in reichem Umfang, die Schmerzen zu mindern, die Spannung zu erleichtern, unter Umständen sogar so weit, dass schuldgefühlbedingte, verstärkte Spannungen noch gelockert werden können. Dann kommen wir noch bis in den Bereich der Psychotherapie hinein.
Geht es aber um die Mutter? Ich möchte, ob das geht, dass man das Kind persönlich erreicht.
Das sagte ich schon am Anfang. Ja? Mir ist davon nichts bekannt.
Ja. Dann haben wir die letzte Frage.
Ich hätte noch einige Verständnisfragen an Herrn Professor Tholey. Was ist denn der Unterschied zum Wachtraum im Gegensatz zum Klartraum? Wir kennen doch alle, wenn wir entspannt daliegen und frei assoziieren. Wenn ich Sie recht verstanden habe, benutzen Sie ja letztlich einen posthypnotischen Befehl, dass ein Teil Ihres Bewusstseins aktiv bleibt und der gestaltet dann die nächtlichen Träume. Aber ich weiß jetzt auch aus meiner eigenen Erfahrung morgens, dass man die Träume lenken kann und sie sich dann oft selber entschlüsseln. Das wäre auch eine Ergänzungsfrage zum Unterschied zur Vision.
Ja, wir sind im Tiefschlaf aufgrund der physiologischen Parameter zum Beispiel. Also im Gegensatz zum Wachzustand. Und die Methode kenne ich, dass man nach dem Träumen dann, also C.G. Jung würde von aktiver Imagination sprechen, das können manche Leute dann mit den Traumgestalten auch noch reden kann. Das wirkt meiner Ansicht nach nicht so stark, weil die erlebte Wirklichkeit nicht so echt ist. Also es ist nicht so ein großer Realitätsgrad gegeben wie im Klartraum. Und wenn Sie im Schlaflabor sind, dann können Sie ganz klar sagen, also ich bin total, der ist total im Schlafzustand.
Also der fundamentale Unterschied wäre, dass Sie eine Methode gefunden haben, in die nächtlichen Träume direkt einzusteigen.
Ja, und ich kann Ihnen dazu sagen, wir haben ein Gerät entwickelt, ganz kurz, das registriert die REM-Phase und das EOG, das typisch ist für Träume, und gibt dann ein Signal an den Träumer. Und der Träumer erkennt an dem Signal, dass er träumt. Über das Signal, das muss er vorher eintrainieren. Und solche, also gut, wir, während der REM-Phase, während der üblichen Traumphase Signal, also wir sind voll im Traum dann zunächst drin.
Ja, also vielen Dank, damit wollen wir den Vormittag beschließen. Besonderen Dank ans Podium, an die Referenten des heutigen Vormittags, an Sie für die Fragen. Nachmittag geht es dann um 15 Uhr. Dr. Behrend bitten, er ist aus Tel Aviv oder Jerusalem.
Kannst du nachher noch maximales Licht geben auf den Pult? Ja?
War lange Präsident der Israelischen Gesellschaft für Parapsychologie, hat viele Bücher geschrieben, liegen auch am Büchertisch auf, vor allem für Parapsychologie. Wir können jetzt nicht viel dazu sagen, sondern ganz kurz nur die Einführung, dann den Film, damit wir dann wirklich zur Diskussion kommen. Also bitte, Doktor.
Meine Damen und Herren, die Zeit ist kurz und das Material ist viel. Lassen Sie mich also sofort in medias res gehen. Es wurde in mehreren Vorträgen gesagt, dass die paranormalen Prozesse im Zustande des veränderten Bewusstseins häufiger sind und auch besser vonstatten gehen. Ich hatte Gelegenheit, unter solchen Bedingungen mehrfach mit einem israelischen Medium oder sagen wir besser Paragnosten oder noch besser Psychokineten zusammenzuarbeiten. Ronny Markus, der durch Jahre mit mir schließlich zu solchen Resultaten gekommen ist, die ich hier allerdings in einem 3-Minuten-Film zusammenfassen muss, weil Zeit einfach nicht zu mehr reicht. Es handelt sich nicht um einen Fall, es handelt sich um mehrere Fälle von Metallveränderungen, Bruch oder Verbiegung. Und da ich weiß, dass das Publikum meist mit einem großen Zweifel reagiert und dieses ganze Gebiet sehr für Trick hält, möchte ich Ihnen ganz gerne, kurz bevor ich den Film zeige, eine Demonstration geben, damit Sie besser verstehen, was Metallbiegen bedeutet. Ich hoffe, dass es wenigstens in den vorderen 10, 15 Reihen trotzdem sichtbar sein wird. Wenn Sie hier also einen Löffel sehen, der offensichtlich heil und gerade ist, und den ich dann nun in meine Hand nehme und dem ich befehle, sich zu verbiegen. Und Sie werden erstaunt sehen, wenn ich es ihm sage, biege, biege, biege dich. Er wackelt ein wenig hin und her und sehen Sie an, er ist total verbogen. Lassen Sie sich nicht an der Nase herumführen. Klick, klack, klick, klack. So machen es die Zauberkünstler, wenn sie ihnen vorführen wollen, dass alle parapsychologischen Phänomene nichts weiter wie Tricks sind. Aber sehen Sie, hier haben Sie einen Löffel. Der macht nicht klick, klack. Dieser Löffel ist ein ganz gewöhnlicher Löffel. Sie sehen ihn alle, ja? Und dieser Löffel, wenn ich auch nur anfange zu pusten, verbiegt er sich. Bitte schön. Das habe ich Ihnen demonstriert, um klarzumachen, dass es zweierlei Arten von Metallbiegen gibt. Das, was ich vorgeführt habe, und das Wirkliche. Und der entscheidende Unterschied ist dabei der, dass Sie in dem ersten Falle nicht den Prozess der Verwandlung sehen und zweitens, dass ich das Material mitgebracht habe, nämlich so wie jeder Zauberkünstler. Und Gott behüte, möchte jemand mal die Sachen anfassen, dann verschwindet er damit in den Taschen. So, das als Einführung zu dem Film. Ich möchte noch ein Wort zu dem Film hinzusetzen. In dem ersten Teil, den Sie sehen werden, kommt ein Zerbrechen eines Löffels zustande, den wir hinterher in seinen zwei Teilen eingeschickt haben, an das Atomic, eine, nicht ach, ach, eine schöne Fehlleistung, Atomic Institute in Dimona, um dort zu erfahren, was die Leute bei dem Bruch herausbekommen werden. Und es stellte sich die Antwort folgendermaßen heraus: Der zustande gekommene Bruch konnte nur durch die Anwendung strenger physischer Kräfte entstanden sein. Das Weitere überlasse ich Ihnen, ich bin fertig und wir lassen den Film sprechen. Er stößt dagegen und hängt den Löffel an diesem Leuchter auf, an der Stelle, an der wir später den Bruch zu erwarten haben, damit man sehen kann, dass die Belastung keinerlei Veränderung des Löffels zustande bringt. Das Gewicht ist ungefähr 290 Gramm. Er zieht den Löffel heraus und, obwohl es etwas unscharf ist, einen Moment lang, nimmt ihn in die Hand, dreht ihn um. Und jetzt können Sie 5 Sekunden zählen. 21, 22, 23, 24. Ich habe mich geirrt, das waren nur 4,5 Sekunden. Der zweite Fall, wiederum ein Löffel. Die Überkopierung auf diesem Film war technisch etwas schwierig, da ich alles nur kurz zusammen haben wollte. Er nimmt die Hand zur Seite und jetzt können Sie sehen, der Löffel fällt frei in 2 Stücken herunter. Wir haben es noch einmal aufgenommen und hier ein anderer Fall, wo ich erst während des Prozesses die Aufnahme beginnen konnte. Der Löffel war erst gerade gewesen, blieb dann in dieser Winkelhaltung zunächst stehen, veränderte sich nicht mehr. Also was vorgefallen sein muss, war seinerzeit oder vorher ein Abbiegen des Löffels bis zu diesem Punkte. Dann trat bereits eine Erstarrung ein des Materials und er fiel nicht ab, sondern hielt sich gewissermaßen um eine Achse herum an dem rückwärtigen Teil. Ich habe dann Ronny gebeten, er soll den Löffel einmal drehen, damit man auch feststellen kann, ob es sich dabei verändert oder so stehen bleibt. Und bat ihn dann zum Schluss, soll er versuchen, ihn noch weiterhin zu verbiegen durch seine Vorstellung von dem Herabsinken des Löffelteils, der Schaufel. Und Sie werden hier sehen, dass hier bereits eine leichte Veränderung eintritt. Und jetzt kommt es gleich zu einem Kippen. Der letzte und der wichtigste Fall ist, bitte beachten Sie die Zacken, die Zinken der Gabel und den unteren Teil. Der untere Teil dreht sich, während der obere Teil fast stehen bleibt. Erst ganz gegen Ende des Prozesses dreht sich auch der obere Teil mit. Wir haben also in der Mitte eine Verschraubung, die in einem Augenblick jetzt deutlich zu sehen ist. Und ich führe dieses kurze Stück noch einmal vor, denn es ist an sich das einzige Mal, dass es gelungen war, bisher wenigstens einen Teil des Prozesses zu erfassen. Nach oben so lang, unten wird es ganz schmal, oben bleibt es stehen, unten dreht es sich weiter, oben verändert es sich kaum, unten dreht es sich wieder fast um 180 Grad. Jetzt erst fängt der obere Teil an nachzukommen und wir haben diese Verschraubung und damit bin ich am Ende der Demonstration. Sollten noch irgendwelche Fragen sein in der Diskussion, bin ich gerne bereit, darauf zu antworten. Ich danke Ihnen.
So, vielen Dank, Herr Dr. Behrendt. Wir wollten das kurz hier einführen, weil Dr. Behrendt diesen Film mit hat. Aber nun wollen wir zur Diskussion kommen. Der Vorträge, die wir heute Nachmittag gehört haben von Dr. Gottwald und Dr. Schallenberg. Bitte, wenn Sie gleich zum Mikrofon gehen. Ja?
Sie sind sehr kritisch gewesen, ich will versuchen, es auch zu sein. Sie sprachen vom schwindenden Ansehen der Götter im Weiß. Es gibt andere Gründe. Das tolle Versagen, AIDS-Krankheit, Krebs gegenüber und anderen Krankheiten. Das müsste auch im Blick genommen werden, nicht nur Psychosomatiker, was Sie sagten. Dann, was ich besonders verurteile, ist, dass Sie ganz allgemein von den Leuten gesprochen haben, von dem Kollektiv. Und Sie konnten das aus dem einfachen Grunde, weil Sie von einer bestimmten Bildungsschicht ausgegangen sind. Das war sogar rührend, dass diese einfachen Leute,
diese Vision hatten. Es gibt ja auch gerade nach dem Zweiten Weltkrieg viele hochgebildete Menschen, die gerade Visionen hatten. Da kann man nicht einfach von Leuten sprechen, sondern die werden auch sie möglichst an sie heranlassen. Teilhard gehört, glaube ich, auch noch dazu, Frau Saar. Das sind, gehören nicht zu den Unstudierten, die sie sich zum Objekt gemacht haben. Dann, was sie nach dem Zweiten Weltkrieg, das stimmt ja im Grunde auch gar nicht, denn was sie dort am Bildmaterial brachten, die Kreuze, die Figuren, das war ja schon vor dem Ersten Weltkrieg, 19. Jahrhundert, das ist fortlebende alte Zeit. Symbole nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sie herausgreifen müssen, UFOs zum Beispiel, das sind modernere Symbole. Dann würde ich vor allen Dingen sagen, Sie haben immer vom Umfeld gesprochen. Ja, Umfeld, das primäre Umfeld, das waren Sie selbst in Ihrem Rationalismus. Sie forderten ja gerade solche irrationale Dinge raus. Aber mehr noch Umfeld ist gerade diese technisierte Welt, unser 19. bis 20. Jahrhundert, die Marienerscheinung provoziert haben, wie Carl Jung immer herausgearbeitet hat, gerade der Atheismus in der Ukraine, die Marienerscheinung, Medjugorje, das sind Länder eines sich überschlagenden Materialismus und Fortschritts. Ja,
ja, darf das wäre etwas kurz fassen. Ja,
ja, noch kurzer. Ich glaube, Visionen im Alltag, Visionen gibt es im Sonntag und die soll den einfachen Leuten helfen, den Tod zu bewältigen im Grunde. Darauf kommt es ja im Letzten an. Einfache Leute in Psychosen kriegen durch Maria, die in dem Herzen aufläuft, kommen sie zur Ganzheit, kommen sie zum Heil. Das ist eine ganz wunderbare Sache, finde ich. Nicht nur die Theologie muss sich für die Medizin öffnen, die Medizin umgekehrt genauso für die Theologie. Ich bin gleich fertig. Bei den Fernsehinterviews, da haben die Leute so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sich das auf sie überträgt. Was ist denn an Unredlichkeiten der Fernsehmacher geschehen? Karl Rahner, natürlich stimmt das, was er sagt, aber es kann auch, er lässt das ja offen, kann auch ganz anders sein. Dann Eigenlicht und Sonnenlicht. Vom Sonnenlicht das Eigenlicht herzuleiten, mache ich ein Fragezeichen hinter. Dieses Eigenlicht, das ist ja im Grunde Herzenslicht, Licht der Liebe und Güte. So ließ ich noch viel dazu sagen, aber das macht genügend.
Ja, danke schön. Ich habe damals bewusst bei der Arbeit diese spirituellen und theologischen Dimensionen rausgelassen. Und das war auch sehr schwierig, weil es kaum Literatur gibt, die nicht so abgefasst ist, wie Sie sich gerade aus Ihrer Sicht mit Sicherheit berechtigt formuliert und ausgedrückt haben. Nur mir ging es ja darum, nur die Fakten zu betrachten und nicht das, wie Sie es dargestellt haben, denn das ist schon das, was Sie auch als Umfeld bezeichnen. Und da wollte ich versuchen, das Ganze eben rauszulösen. Wenn ich von den Leuten gesprochen habe, dann war das keine Qualifizierung oder Abqualifizierung, sondern einfach, ich hätte auch Patienten sagen können, nur ich betrachte den nicht als Patienten, ich hätte auch Menschen sagen können, das ist also keine Disqualifikation. Und Sie haben recht, mit den Erlebnissen nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich Erlebnisse erfasst, die schon vorher angefangen haben. Und es gab keine, die, oder nur sehr wenige, die nach dem Zweiten Weltkrieg gelaufen sind. Ich hätte noch wesentlich mehr reinholen können, nur es waren keine persönlichen Daten da. Und deshalb habe ich aufgehört zu sammeln, weil ich immer nur die Inhalte mitgeteilt bekam, aber keine Angaben zur Person. Inhaltsberichte hätte ich Ihnen noch 20 weitere bringen können. Billet bringt eine Liste von 171 Visionen alleine bis 1971. Und ja, mir ging es aber darum, die Person zu erfassen, nicht das, was der Theologe dazu sagt. Und ich musste das Ganze ja von dem Ganzen loslösen. Da hat ja keiner was gegen, nur das ist ein Aspekt. Ja, weil der regelmäßig, ich kenne die Argumentation ja, weil dieser Aspekt, den ich eben betrachtet habe, immer vernachlässigt wird, weil die Menschen glauben, sobald einer nüchtern an die Sache herangeht, wolle man die ganze Sache, sprich Religiosität, abqualifizieren. Das ist aber nicht so. Genauso wenig wie so ein Mediziner, der eine Krankheit behandeln, unterstellen können, er würde den Patienten misshandeln, nur weil jetzt eine Krankheit an,
behandelt. Wenn ich einem Menschen sage, er hat eine Halluzination, dann ist das keine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Wenn ich also so an den Menschen herangehe, dürfen sie nicht, ihre Reaktion ist von daher verständlich, aber ich kenne sie, ich habe nichts anderes bisher erfahren, weil das von diesem gemischten Gefühl her, dass hier eben das Numinose mit am Berg sein soll, ständig so artikuliert wird.
Ja, wir müssen das vielleicht jetzt, sonst kommen wir. Die Frage, also diese Frage, die hier angeschnitten wurde von Dr. Schallenberg, wo er von einem medizinisch-phänomenalen Zugang gesprochen hat, diese Frage ist natürlich auch von der theologischen Seite her zu bearbeiten. Und zwar nehmen wir nur als Bild, wir haben das Herz Jesu, wir haben Herz Maria. Das sind tiefe Ausdrucksformen einerseits psychischen, einerseits religiösen Empfindung. Und sie gehen vor allem in die ganz tiefe Grundform des Psychischen im Menschen hinein, die Sehnsucht nach Geborgenheit. Und man muss hier grundsätzlich wohl halt Folgendes sagen, ich habe das auch in Rom im Zusammenhang mit den Heiligsprechungsprozessen voll deponiert, das wurde hier auch aufgenommen. Wir müssen grundsätzlich Folgendes sehen, die Phänomene als solches sind immer natürlich. Das heißt, es gibt keine übernatürlichen Phänomene. Ich habe dies einmal an der Sorbonne gesagt in Bezug auf die Heilungen von Lourdes. Als Phänomene sind sie natürlich. Ich bin dann im Vatikan angezeigt worden. Das ist an meinen Universitätsobern herangekommen. Der ist fast zitternd zu mir gekommen. Der Text war richtig. Und ich habe dann gesagt, wenn es im Vatikan jemand gibt, der eine übernatürliche Erscheinung gesehen hat, dann gehe ich kniend hin, um sie anzuschauen. Bei diesen ganzen Fragen geht es um die Frage der Verursachung. Was ist die Letztursache? Ist die Letztursache eine transzendente, jenseitige Einwirkung, sagen wir eine Einwirkung der Mutter Gottes, eines Heiligen, eines Verstorbenen, eine Einwirkung in die Ausdrucksfähigkeit des Menschen, die dann in eine gewisse Koordination gebracht wird und unter Umständen eine Heilung hervorbringt, die wir sonst in etwa nicht erklären können und daher als Wunderheilung anerkannt wird von der Kirche, aber selbst in Rom, wo die medizinische Kommission ist und die ist sehr streng, also es ist eine saubere Form, niemals wird der Arzt sagen, das ist eine Wunderheilung, sondern er sagt nur und er kann nur sagen. Mit den heutigen Kenntnissen der Medizin können wir den Heilungsprozess nicht erklären. Die weitere Frage ist dann eine theologische Frage, ob dieser Heilige gewirkt hat. Und hier gibt es einen Punkt, weshalb man die sogenannten Wunderheilungen für die Heiligsprechungen abschaffen kann. Es ist wissenschaftlich unmöglich, den Beweis zu liefern. Ich habe einen Fall näher untersucht von Bischof Neumann, wo eine Wunderheilung anerkannt wurde, dass dieser Bischof Neumann die Heilung bewirkt hat. Die Mutter dieses jungen Buben, der geheilt wurde, wo die Heilung anerkannt wurde von der Kirche, hat zum Bischof Neumann gebetet, die Großmutter zu einem anderen Heiligen. Wer hat dann wirklich zugeschlagen, also hier bewirkt? Das ist nicht möglich, weil wir nur im immanenten Raum Beweise liefern können. Wir können ansonsten nur von Indizien sprechen. Und daher sollten wir in einer unendlich vornehmen, sauberen, interdisziplinären Zusammenarbeit mit Ärzten und wer hier zuständig ist, arbeiten, um die Fälle immanent abzuklären und um zu sehen, ob hier nicht Erscheinungsformen sind, wo eine Erklärung in der Ursache vielleicht die Frage nach außen stellt, wobei theologisch grundsätzlich gesehen auch die vollste normale Handlung vom transzendenten Einfluss getragen sein kann. Also das nur ganz kurz. Wir haben hier die Frage. Ja, bitte.
Ich habe mich sehr als Religionslehrerin der katholischen Kirche mit der Frage auseinandergesetzt, weil sehr viele Leute aus diesem Gebiet dann heimkommen und sehr enthusiastisch ist, sodass sogar unlängst ein sehr namhafter Priester von einer neuen Droge Medjugorje gesprochen hat. Und ich möchte da etwas für uns alle, vielleicht besonders für die, die sich zur Kirche, also sagen wir zur biblischen Kirche zählen, zum Bedenken bitten. Ich glaube, es geht ja da um zwei Felder, die man anschauen muss. Einerseits, ob die Kinder etwas sehen und noch dazu gemeinsam, da findet die Medizin immer mehr Forschungsergebnisse. Und wenn sie etwas sehen, woher es kommt, beziehungsweise, Klammer, wer es sein könnte. Und gerade von da melde ich jetzt einmal, und das möge mir die Mutter verzeihen, wenn ich irre, mein Bedenken an, und zwar deswegen, der Herr Doktor hat gesagt, die letztlich aus, oder die Visionäre überall, was sie von der Kirche gelernt haben. Und da sehe ich einen großen Unterschied. Einen Teil unserer Kirche mag diese Art von Lehre sagen. Aber biblisch gesehen finde ich gerade aus der Bibel einen großen Zweifel. Denn die bibeltreue Kirche lehrt nicht, dass Maria über Gott steht und dass
Könnten Sie das Ganze, wir sind ganz jetzt kurz in einer Diskussion. Ja, wenn Sie das in eine fertig. Frage einmünden würden.
Ja, die Frage ist, kann es eine Botschaft unseres Gottesbildes sein, wenn in La Salette Maria sagt, sie lässt den Arm ihres Sohnes fallen, wenn die Menschheit nicht das und das erfällt und nur sie allein schützt noch davor. Ich habe diesen Zettel auf meinem katechetischen Schreibtisch vorgefunden.
Ja, wer möchte dazu antworten?
Ja, ich betrachte das so, dass diese Botschaften einmal vom Glauben abhängen, aber sehr stark geprägt sind von dem, was die Kinder gelernt haben. Und das, was die Kinder gelernt haben, ist sicherlich auch lokal geprägt. Da, wo ob ich jetzt in Jugoslawien bin, ob ich in Frankreich, in Südfrankreich bin oder in Portugal. Das, was von den Kindern zur Zeit ausgesagt wird, ist doch nichts anderes als das, was Erzieher, Politiker, Gesundheitsberater schon seit Jahren gepredigt haben. Nur das, was wir schon sagen, fällt nicht überall auf fruchtbaren Boden. Jetzt wird das Gleiche in den Mantel des Religiösen gekleidet und jetzt soll das Gleiche, was allen bekannt ist, plötzlich das Gelbe, lassen Sie mich das mal so banal sagen, das Gelbe vom Ei sein. Und das, was an Reaktionen darauf zu sehen ist, das ist emotional, das ist affektiv. Und das sagt nichts über die Erscheinungen aus, sondern aus medizinischer Sicht sagt das etwas aus über diejenigen, die dahin gefahren sind. Ich habe aus meinem eigenen Dorf Leute dahin fahren sehen und die sind so unbeeindruckt nach Hause gekommen, wie sie hingefahren sind. Das heißt, die Reaktionen sind so unterschiedlich, dass ich beim einen Mal zu himmelhoch jauchzend sein, beim anderen zu Tode betrübt. Ich kann mich also nicht immer nach dem richten, was die Leute affektiv da mitbringen. Nur, das ist nie und nimmer ein Hinweis darauf, was da abläuft, kein Hinweis darauf, woher die Visionen kommen, sondern immer nur ein Hinweis darauf, wie die Leute, die da hinfahren, reagieren. Ob die jetzt fromm sind, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ob einer in seinem Glauben sich gestärkt fühlt, ob einer gläubig hinfährt, wird dann in einer bestimmten Erkrankung unterstützt und wenn es auch sein muss, geheilt. Das wird nie ein Mediziner in Frage stellen. Denn wenn Sie bedenken, dass wir in unseren Praxen
ja, ich weiß nicht, ob Sie eine Praxis kennen, wo ohne Glaube gearbeitet wird. Es gibt doch keinen Patienten, der zum Arzt geht, ohne an den zu glauben, beziehungsweise an das, was er tut. Wenn ich also schon irgendwo hinfahre, dann erwarte ich mir doch etwas davon. Dann sagt mir das höchstens etwas darüber aus, wie ich persönlich mir das denke, sonst brauche ich doch gar nicht dahin zu gehen. Ob ich jetzt nach Medjugorje fahre oder zum Dr. XY, spielt doch gar keine Rolle. Ich akzeptiere wohl, wenn die Leute aus dem Glauben heraus das machen, und ich wäre der Letzte, der denen sagt, verlassen Sie Ihren Glauben. Es ist immer eine Frage, was hilft. Und im Allgemeinen hilft ja das, zählt das, was geholfen hat. Ob der Glaube an Medjugorje geholfen hat oder der Glaube an eine bestimmte Medizin, ist doch letztlich uninteressant. Das einzige Problem für mich besteht darin, ob ich Medjugorje, sprich Visionen, so behandeln kann wie Medikamente, indem ich auf die Visionen übertrage, was in der Medizin hilft, ist gut. Frage also, ist einfach die Vision gut, um zu erreichen, dass jemand glaubt? Und da ist eben für mich das Problem, soll ich das, was im Weltimmanenten möglich ist, auf das Transzendente, an das ich ja glaube, aber das ist die Transzendenz, da habe ich in der Weltimmanenz nichts mit zu tun. Akzeptiere ich aber, ob das da übertragbar ist. Reicht Ihnen das zur Antwort?
Ja, wir wollten zunächst das einmal so stehen lassen. Die Frau steht schon lange und ich habe für Frauen als Mönch natürlich ein unendliches Verständnis.
Danke. Dr. Schallenberg, ich wollte Sie fragen, wie ich in Medjugorje war, habe ich gehört, dass parallel mit der Erscheinung auch sehr viele Durchsagen gegeben wurden und dass der Pfarrer die sammelt und angeblich sollte er sie erst freigeben können, wenn eben eine bestimmte Durchsage ihm die Freiheit dazu gibt. Ist Ihnen darüber etwas bekannt, über den Inhalt oder die Zusammenhänge dieser Durchsagen?
Über das, was den Geistlichen und den Franziskanern da durchgegeben wird, ist mir nichts bekannt. Ich weiß nur, dass solche Fragen prinzipiell gerichtet werden, die hängen aber mit der Erziehung zusammen. Wenn irgendwo eine Erscheinung auftaucht, liegt es in der Erziehung und in der Natur der Sache, dass derjenige, der sie hat, direkt die Anweisung bekommt, dann frag auch mal, wer das ist. Wenn wir uns den Klartraum betrachten, haben Sie eben von Professor Tholey gehört, auch im Klartraum frage ich denjenigen, den ich da sehe, wer bist du und was will ich? Bei den Visionen haben Sie es auch so. Nur haben Sie hier nicht irgendeinen x-beliebigen, sondern etwas, woran Sie glauben sind, also qualitativ oder wenn Sie auch so wollen, existenziell in einer ganz anderen Ebene. Nur da läuft also dann ein Mechanismus ab, der von der Erziehung her vorgeprägt ist. Und meiner Meinung nach ist das insofern gefährlich, als dadurch Mechanismen in Gang gesetzt werden, die sehr schwer nachher mehr unter Kontrolle zu bekommen sind. Und zum anderen wird dabei oft übersehen, dass möglicherweise, wir können das ja nicht ausschließen, die Visionen eine Funktion haben, möglicherweise demjenigen, der sie gehabt hat, helfen. Aber dadurch, dass ich jetzt andere Probleme noch mit da reinsetze, dem schreibe oder ihm einen Zettel gebe, frag doch mal so und so, wird er zu etwas gezwungen, was ursprünglich von seinem Erlebnis her überhaupt nicht veranlagt war. Das war gar nicht einkalkuliert. Das heißt, die Leute müssen nachher ein Leben führen, das voll an dem vorbeigeht, was ursprünglich eingeleitet wurde. Aus medizinischer Sicht kann das sehr unangenehme Folgen haben, genau wie ein Traum, der durchlebt werden sollte, plötzlich abgebrochen wird und dann unangenehme Empfindungen zurücklässt. Unter dem Aspekt könnte es also genauso passieren, dass wenn Sie jetzt einen Visionär zu einer bestimmten Lebensform zwingen, weil die Umwelt das so haben will, dass dadurch persönliche Probleme, persönliche Lebensweisen unterdrückt werden. Ja. Das ist eben die Gefahr.
Ja. Ja, vielleicht dazu möchte ich kurz noch etwas sagen. Ich bin nicht in Medjugorje gewesen. Die Sache ist im Moment wieder ganz im Fluss gekommen. Ich habe in Rom einen Monsignore, der bei der Heiligsprechungskongregation höchste Position hat, gefragt. Er ist eben aus Jugoslawien, Monsignor Veraja. Wie steht das eigentlich mit Medjugorje? Dann hat er mir gesagt, gehen Sie zu Kardinal Ratzinger. Aber ich möchte hier grundsätzlich etwas sagen. Ich wurde einmal ersucht, grundsätzlich etwas zu schreiben. Es ist so, es ist auch für die Kirche nicht möglich, den Beweis zu liefern, dass die Mutter Gottes dort erschienen ist. Sie kann auch nicht den Gegenbeweis liefern. Es gibt in diesem Punkt für die Kirche überhaupt nur ein Kriterium. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Und hier bin ich nun der Ansicht, dass, und das habe ich geschrieben, man kann die Texte analysieren. Und wir kennen solche Texte in Hülle und Fülle von den verschiedensten Richtungen. Weltbewegendes ist nie durchgekommen. Die Geheimnisformen, das ist auch so eine Geschichte, wo man sagt, dass auch mit dem Geheimnis von Fatima, das ja lang in Portugal gelegen ist und jetzt tut man es nicht heraus, wäre besser, man hätte das herausgetan, dann müsste man es jetzt nicht geheim halten, wie dem auch sei. Eines, wenn es fruchtet, dann soll man an einem solchen Ort eine saubere Seelsorge betreiben, um den Menschen zu nützen, wobei ich das Moment der 200.000 Dollar gar nicht gegen die Erscheinung einbringen möchte. Es könnte ja unter Umständen sein, dass der Herrgott sagt, lassen wir es da einmal etwas psychologisch zischen, nicht? Das wirkt. Und dann bekommen die armen Leute Geld. Ne? Noch etwas, wenn ich das sagen darf. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass bei den Heiligsprechungen die sogenannten Wunder beibehalten werden. Deshalb, wenn wir, und hier besteht eine Gefahr, alles Außergewöhnliche im religiösen Kontext, wo wir eben aufgrund der immanenten Gebundenheit grundsätzlich den transzendenten Bezug niemals messen können, eventuell Indizien. Wenn wir das streichen, bringen wir eine riesige Verarmung des religiösen Ausdruckslebens in die Gesellschaft hinein. Und deshalb soll man diese Formen beibehalten. Aber im Einzelfall in Nüchternheit von aller Seite her analysieren. Entschuldigen, dass ich heute etwas mehr gesprochen habe, aber in diesem Punkt, glaube ich, war das berechtigt. Ich habe hier eine Frage, der uns das Gedicht gesprochen hat.
Folgendes. Sehr geehrter Herr Professor Rech, eine demokratische Frage. Warum können Sie es nicht zulassen, dass ich meinen gesamten Themenkomplex vortrage?
Ja. Ja, schauen Sie, Sie wissen, ich bin Ihnen sehr gewogen. Ich stehe hier einem Programm verpflichtend gegenüber. Und ich habe Ihnen die schöne Möglichkeit gegeben, das zu machen. Ich gestatte Ihnen in jeder Form, Leute einzuladen, damit sie das Gesamte anhören, aber ich habe kein Recht, jetzt, wo hier die Referenten die Diskussion haben, es war schon sehr viel, dass ich so viel Kommentar jetzt gegeben habe, dürfte ich auch nicht in diesem Punkt, ja, ich muss mich auch zurückhalten, ich muss mich einfügen. Und Sie sehen mein Wohlwollen Ihnen gegenüber und die Chance, die ich gegeben habe und den Applaus, den Sie erhalten haben, soll Ihnen Freude und Zuversicht sein.
Den Applaus. Es ging mir um meine Erkenntnisse, sie halt mitzuteilen, den Mitmenschen und
ja.
Das Wort.
Ja.
Ja.
Bitte. Ja. Ja, hier, dann komme ich. Bitte.
Ja. Ich möchte doch noch fragen, warum Dr. Schallenberg die, zum Beispiel Padre Pio, der weitaus wichtiger ist in der Neuzeit, dass er den nicht erwähnt hat. Denn dort sind Levitationen und Visionen, Telepathie, alles in einem. Und das war ganz großartig und er ist jetzt kürzlich gestorben. Dann hat er nicht erwähnt die Martha Robin. Die ist jetzt eine Französin, erst kürzlich gestorben und hat 50 Jahre ohne Speise gelebt. Theresia Neumann, Sie wissen vielleicht, dass es damals so war, Die Ärzte wollten einfach das allein untersuchen und heute ist es geklärt, dass sie dabei Speisen unterschieben wollten. Denn sie glaubten nicht, die Rationalismuswelle des letzten Jahrhunderts wollte das nicht zugeben, es durfte nicht sein und es geht heute noch so durch. Man sagt, man habe Speisen gegeben. Und ein zweites, der größte Fehler, dünkt mich, von Dr. Schallenberg, dass er zum Beispiel die Valmaria Valtorta nicht dazu nimmt. Das ist doch die größte Visionärin der heutigen Zeit, wahrscheinlich die größte in den letzten 2000 Jahren. Die hat da selber über das Leben Jesu gesehen, geschrieben, selber geschrieben. Dann hat sie Bücher verfasst über reine Theologie, wo man sagen muss, dass sie nicht zwei Seiten aus eigenem Antrieb hätte machen können. Und dann hat sie geschrieben über Ekstasen und Visionen, selber geschrieben, wie das vor sich geht. Das sind Seiten, das gäbe Bücher allein. Die sind leider erst in Italienisch. Die heißen Quaderni im Verlag, Barwis Verlag in der Schweiz oder in Deutschland irgendwo zu erhalten. Das sind großartige Werke. Größere finden Sie ganz sicher nicht. Zum Beispiel alle diese Zustände, die wir gesehen haben da in den letzten Stunden, die sind dort beschrieben, des Großen und tief, wie Sie in keinem einzigen Buch gesehen haben. Ganz sicher, das garantiere ich jedem. Ich habe die Bücher alle gelesen. Ich würde sie noch 10-mal lesen. Ja. Und ich habe nicht Zeit gehabt. Und dann und so weiter. Warum muss man ausgerechnet die wichtigsten Sachen beiseite lassen? Das verstehe ich einfach nicht. Und zu Benchugurie zum Beispiel wäre noch dazu zu sagen, dass viele andere Phänomene die Wahrhaftigkeit des dortigen Geschehens ausdrücklich und sehr glaubhaft darstellen. Zum Beispiel die Sonnenwunder. Möchte ich einmal fragen, wie kann man Hunderten von Leuten, die gleichzeitig das sehen, ohne Kontakt miteinander, sehen, warum siehst du das und warum der und der und der, der sieht es ja gleichzeitig. Und andere, ich könnte da 2 Stunden erzählen, nur von dem allein.
Ja, ich glaube,
das genügt. Jetzt fragen, es genügt schon. Mit der Valtorta.
Ich glaube, das genügt, ja. Also,
die Antwort kann ich kurz fassen, weil inhaltlich zu den Visionen sehr viel da war. Ich habe auch eben gesagt, ich hätte noch wesentlich mehr reinnehmen können. Nur zu den Personen bekommen Sie keine Fakten. Und Visionen alleine reichen mir nicht aus, um einen Visionär zu beurteilen, um zu wissen, mit wem habe ich es hier zu tun. Visionen hätte ich Ihnen noch 20, 30 Bände reinholen können. Nur die zu bearbeiten wäre inhaltlich auch nicht schwierig gewesen, weil das mit der kirchlichen Lehre zusammenhing. Nur, was nutzen mich die Visionen, wenn ich über die Personen nichts herausbekomme? Wenn Sie mir da also Material geben, bin ich gerne bereit, meine Untersuchungen da daraufhin auszuweiten. Selbst Medjugorje ist das Gleiche. Angeblich liegen so und so viele Untersuchungen vor. Nur wo sind sie? Die Untersuchungen fehlen. Die werden der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht. Und wenn Sie als Mediziner auftreten,
das stimmt nicht.
Wenn Sie als Mediziner auftreten, ich habe jetzt vorige Woche noch mit dem Professor Michaud aus Freiburg gesprochen. Ja. Darf ich aussprechen? Ich habe noch vorige Woche mit dem Professor Michaud gesprochen aus Freiburg, der ist Lehrstuhlinhaber in der Psychologie. Dem ist es ähnlich ergangen in Medjugorje. Sobald kritische Fragen gestellt werden, darf man gehen. Es ist leider so. Ich kann da auch nichts dran ändern.
Ja, wir müssen hier die Frage noch die Dame und dann hier noch die Dame. Ja, machen wir noch 3 Fragen, dann müssen wir Schluss machen.
Also ich finde dieses Gespräch schon ziemlich interessant. Ich komme aus München, bin heute den ersten Tag da. Was sehe ich? Lauter redende Männer vorne von Kirche oder Nichtkirche. Ich finde es auch gar nicht so zu verwundern, wenn jetzt Marienerscheinungen oder das liebe Jesulein kommt. Warum kommt denn nicht der Mann daher? Warum kommen denn diese Sachen, wo man sich geliebt fühlt und wo man vielleicht auch lieben kann? Das ist eine Adresse an die Kirche. Wo sind denn hier die Frauen bei uns? Wo sind auch bei Ihnen die Frauen? Sind da nicht Sehnsüchte da, die sich diese Kirche eben auch erfüllen will, indem sie eine Frau zum Beispiel mal dahinstellt und dass da eben auch die Leute hingehen, die Mutter suchen. Sie suchen nicht nur die Jungfrau, sie suchen die Mutter und sie suchen das Kind. Und ich glaube, das wäre mal ein Nachdenken wert in dieser ganzen Diskussion heute. Denn hier, es geht auch immer von dem männlichen Geist im Grunde, von Frauen hört man eigentlich gar nichts. Das ist so eine Domäne von Ihnen. Das kommt mir ziemlich klar entgegen. Danke.
Darf ich darauf antworten?
Ich darf hier erstmal Pater Resch zitieren, der sich am ersten Tag, als Sie leider noch nicht hier waren, sich dafür entschuldigte, dass er nur die männliche Welt hier vorne sitzen hatte. Aber er hatte offensichtlich keine weiblichen Exponenten, die zu den bestimmten Themen hätten sprechen können. Bezüglich Ihrer Hinweise auf die Zurückstellung der Frau ist das ein echtes Anliegen, das mit erklärt, warum die Mädchen, Frauen diese Erlebnisse haben, warum die Frauen in der Mehrzahl sind. Das ist ein psychodynamischer Hintergrund, der unbedingt zu berücksichtigen ist. Und das habe ich auch in jeder Form unterstrichen und unterschreibe das auch jetzt noch. Dass das mit einer Ursache ist und Sie dürfen sicher sein, dass nicht nur die Kirche, sondern auch andere Institutionen sich darüber Gedanken machen, wie die Frau da besser zur Geltung kommt. Frage ist allerdings, und die kann ich Ihnen nicht beantworten, ob dadurch die Visionen nachlassen, ob jetzt auf einmal die Männer mehr kommen. Das kann ich natürlich nicht wissen. Unabhängig davon weiß ich von dem Dr. Thomas, der heute Morgen gesprochen hat, dass der hunderte in Hypnose erlebter visionärer Berichte hat, ich werde mich deshalb noch mit ihm in Verbindung setzen, die Männlein, Weiblein, pari pari, spielt keine Rolle, die aber nicht nur Marienvisionen haben, nicht nur das Jesuskind, sondern von Christus Visionen sprechen. Das ist also hochinteressant, dass in der Hypnose ganz andere Themen angesprochen werden, aber auch visuell, als Vision. Nur das Ganze ist in der Vision, in der Hypnose, Entschuldigung, und nicht spontan draußen auf freier Fläche als Vision aufgetreten, beziehungsweise als das, was man eben Vision bezeichnet hat, neutral als Halluzination.
Ja, jetzt Sie, dann ist der Herr rückwärts und dann Sie, dann müssen wir Schluss machen. Ja. Gut, bitte, wenn Sie zum Mikrofon gehen.
Ich bin erst heute dazugekommen und erst jetzt zum Schluss habe ich das Ganze mit angehört. Was mich aber bei der ganzen Sache so sehr wundert, hier wird sehr tief eingegangen, aber ich zum Beispiel habe gehört, dass Kinder in Jugoslawien gemeinsam etwas hören und ich war überzeugt, dass da die Teletechnik dahinter steckt und niemand rührt sich über Teletechnik, wo die aber heute ganz bestimmt das große Wort hat bei all diesen Schwindeln.
Man hätte noch wesentlich mehr dazu sagen können. Ich bin auch gefragt worden, ob irgendwelche Magnetfelder untersucht worden sind, die das Ganze mit hätten unterstützen können, ob astrologische Konstellationen bekannt sind. Ich soll also sämtliche Daten ans Astrologische Institut in Bad Wörishofen schicken, damit mir die Tatsächlichkeit der Visionen nachgewiesen wird. Nur, das ist nicht das Problem. Wir haben Visionen und die akzeptieren wir erstmal als Halluzination, als visuelle Erfahrung und haben uns damit auseinanderzusetzen. Was ist hier abgelaufen? Aus welchem Umfeld heraus geschieht das Ganze? Wie wir das Ganze angehen, ist nur eine Frage der Methode. Und dass da viele Methoden möglich sind, das ist mit Sicherheit zugegeben.
Ja, jetzt der Herr. Ja, Sie brauchen nur...
Ich stelle mal die Frage, wie Sie sich das erklären. Ich bin als Radiästhesist leider noch nicht auf dem Wallfahrtsort gewesen, aber bei jemand gewesen, der sehr viel Wallfahrten macht und von 10 verschiedenen Wallfahrtsorten Wasser zu Hause hatte und konnte als Radiästhesist dieses Wasser durchtesten, was alle einen linksdrehenden Charakter hat, einen strahlungsentziehenden Charakter. Nun konnte ich im Bergbau, wir haben pro Minute 24 Kubikmeter Wasseranfall, den wir rauspumpen, aber ich habe im ganzen Bergbau 3 Stellen gefunden, wo qualitativ von der Schwingung her das gleiche Wasser vorhanden ist. Nun haben wir da unten noch keine Marienerscheinung gehabt, aber wir haben dann mit diesem Wasser Versuche gemacht in Bezug auf Krankheitsheilung und hatten auch die Effekte, dass sogar Schuppenflechte damit geheilt wurde. Wenn da was gewesen ist, dann müsste man ja von der Logik her rangehen und sagen, müssten ja die Geister, die Menschen darauf aufmerksam gemacht haben, hier habt ihr eine Quelle, wo ihr geistige und körperliche Erneuerung erlangen könnt.
Dankeschön. Ich habe dieser Tage einen Ihrer Kollegen hier gesprochen und der wies mich auch darauf hin, ich habe das dankbar angenommen, dass er Felder ausmachen kann, wo mit großer Wahrscheinlichkeit, und er hat das mehrfach ausprobiert, solche Phänomene dann auftreten. Das muss, nehmen Sie es einfach mal so hin, mit bestimmten Strahlungen zusammenhängen. Zumindest gibt es einen möglichen Einfluss, den Sie auch als Arzt nicht, gucken Sie sich bestimmte Krankheiten an, nicht einfach ausschließen können.
Ja, Jetzt die letzte Frage.
Also eine ganz kurze Frage. Wenn ich würde wissen, warum Sie dieses Referat halten, wenn Sie doch die ganze Zeit zugeben, dass Sie so wenig Material drüber haben und dass es so schwierig zugänglich ist. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Raum die ganzen Leute mehr über Visionen wissen, als Sie jetzt uns vorgetragen haben. Und mehr über das alles. Es ist doch sogar so einfach. Also Sie haben bis jetzt nur über Marien und Herz Jesu Erscheinungen geredet. Dabei gibt es doch so viele Visionen, wo Leute einfach, also Visionen von Verstorbenen, Visionen von irgendwelchen zukünftigen Ereignissen. Das geht ja so weit, dass bei uns schon in kleinen Tettnang am Bodensee, dass ich, wenn ich mich also dafür interessiere und reinknie, dass ich dann Leute auftreiben kann, die Visionen gehabt haben und dass ich an selber mit diesen reden kann und deshalb Informationen über diese Leute auch kriegen kann, weil sie ja sagen, sie kriegen keine Informationen von den Leuten. Waren Sie in Medjugorje?
Die Frage ist berechtigt. Ich habe deshalb darüber gesprochen, weil hier es sich um ein kleines, winziges Phänomen handelt, das unheimlich aufgebauscht wird, wobei das im Rahmen der Religiosität mit Sicherheit nicht die entscheidende Rolle spielt im aktuellen Leben. Aber es wird halt so gemacht. Und Sie werden lachen, kaum wird man bekannt als einer, der sich damit beschäftigt. Ich könnte Ihnen den Bericht inzwischen über eigene Erfahrungen aus meiner ländlichen Umgebung bringen. Ich hätte nicht nach Medjugorje, ich hätte nicht nach Konnersreuthen und Heroldsbach fahren können. Ich brauche das nicht. Erstens fahren nicht so viele, und zweitens reden nicht alle mit den Erscheinen, mit den Mädchen, sondern es sind nur Teile, die da hinfahren. Und sie können das drehen, wie sie wollen. Die Mehrheit der Hinfahrenden entscheiden nicht darüber, ob eine Vision stattgefunden hat oder nicht. Da können,
ja.
Das ist uninteressant.
Wir müssen jetzt vielleicht zum Schluss kommen. Sie, die Frage, die Sie gestellt haben, ist sehr interessant. Es ist im Moment sogar so, dass wir eine Epidemie von Visionen und Auditionen haben. Ich habe in meinem Institut Stöße von Berichten diesbezüglich. Also was sich hier im Moment tut, wenn Sie dem nachgehen möchten, dann werden Sie froh sein, wenn Sie die gesamte Hilfe der Medizin, nicht nur der Medizin, es wurde das gesagt, der Volkskunde, der Psychologie und vor allem auch den theologischen Bereich, aber in besonderer Weise müssen wir hier auch die Soziologie heranziehen. Das müssen wir machen, aber wir können diese Sache hier nicht jetzt weiterführen. Ich glaube, wenn Sie müssen einmal so an so eine Arbeit herangehen, konkret, und wenn Sie dann nachsehen, dann was bleibt hier, sagen wir, für Substrat, um das wissenschaftlich in eine Analyse überhaupt hineinzunehmen, dann werden Sie sehen, wie mühsam das ist. Schauen Sie, in diesem Grenzbereich sage ich Ihnen, bin so in vielen Orten in anderen Zusammenhängen hin, in 99,9% kannst du die Geschichte ad acta legen für die wissenschaftliche Untersuchung, nicht? Und hier hat Dr. Schallenberg diese Mühe gemacht. Es ist ein Ansatz und ich freue mich sehr, denn gerade dieser ganze Bereich, der wurde ja völlig ausgeschaltet, oder wer überhaupt eine Vision hat, ist ohnehin schon psychiatriereif erklärt worden. Sind Sie zufrieden, wenn wir jetzt abschließen, damit wir uns vorbereiten können? Den Referenten vielen Dank, Ihnen vielen Dank für die große Aufmerksamkeit und noch einen schönen Abend.